Ja, herzlich willkommen heute im St. Jakobi Hildesheim mit Katharina Mischenko, die wir gestern schon in der Poetikvorlesung hier begrüßen durften. Katharina Mischenko ist eine ukrainische Lektorin, Übersetzerin, Verlegerin. Sie kuratiert Veranstaltungen an der Schnittstelle von Kunst und Politik, schreibt Essays und arbeitet heute unter anderem bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Auf der Seite des St. Jakobi zu dieser Poetikvorlesung hat das St. Jakobi gepostet, dass du darüber schreibst, welche Werte es gerade jetzt zu bewahren und zu verteidigen gilt. Und wir haben uns gefragt, in welcher Form, das habe ich mich auch gestern bei der Veranstaltung nochmal gefragt, der europäische Rechtsruck eigentlich den Ausgang des Krieges mitbestimmt.
Die wichtigste Frage als erste. Ich glaube, es geht mir vor allem darum, zu versuchen, ich habe da keine großen Ansprüche, einen Raum zu schaffen, wo wir über die Werte nachdenken können und vor allem darüber, wie wir agieren können und wie wir, wenn wir eine Ungerechtigkeit sehen, beobachten, erleben, wie wir uns dagegen wehren. Und der Rechtsruck, also die Rechte, nennen wir das so neutral, rechtsradikale Ideologie. Sie ist sehr stark mit Gewalt verbunden und eigentlich ist der Krieg die radikalste Erscheinungsform dieser Ideologie. Eigentlich muss es irgendwie fast automatisch einen Krieg geben, sei es gegen eigene Bürger oder gegen die Bürger anderer Länder, anderer Gemeinschaften, ja, anderer Regionen, gegen die sogenannten Anderen. Und dieser Hass gegen das Andere ist an sich ein destruktiver Prozess und ja, so ist halt diese Ideologie und sie speist sich, sie lebt davon, dass diese Destruktion auf diese oder eine andere Weise realisiert wird. Und es ist auch keine statische Ideologie oder kein statischer Zustand dieser Ideologie. Die Suche nach den anderen und nach den Feinden ist da drin als Muster. Und wer diese Feinde sind, also es kommt drauf an, wie der Kontext gerade aussieht. Ich hoffe, es ist jetzt keine banale politikwissenschaftliche Erzählung von mir, aber ich kann mich immer noch sehr gut erinnern, wie 3 Tage vor der Vollinvasion der russische Präsident so eine Rede gehalten hatte, wo ich kann ehrlich gesagt komische Sachen, also wenn jemand einfach komische Sachen sagt, kann ich nicht sehr gut zuhören. Da schalte ich mich vielleicht ein bisschen ab, aber emotional habe ich sehr gut mitbekommen, wie viel Hass gegen die Ukrainer als Träger einer anderen Kultur, nicht russischer, ausgesprochen wird. Und dieser Hass und so eine abwertende Wahrnehmung der ukrainischen Gemeinschaft, was auch immer er sich da imaginiert, ja, das hat mich wirklich überrascht. Und dieser Angriff, diese Invasion, es ist wahrscheinlich nicht immer heutzutage schon klar, aber nicht immer klar, wie viel Hass gegen das andere dort steckt. Und das ist eben der Grund, warum die Geheimdienste, wenn sie in den ukrainischen Territorien, auf besetzten Territorien nach Feinden suchen, zu Ukrainischlehrern kommen zum Beispiel oder zu denjenigen, die die ukrainische Sprache fördern, zu Dichtern, zu Literaten, zu Bildnern, zu allen möglichen Menschen. Also dieses andere soll ausgelöscht werden. Das ist der Ansatz. Und ich sehe diese Rechte, sei es faschistoide oder eine andere Ideologie, nicht als etwas Regionales, nicht als etwas Punktuelles. Wir sind gerade eigentlich auch auf der Welt, zumindest der Welt, die wir beobachten können, der alte Westen, aber auch Europa insgesamt. Wir sind in diesem Momentum, wo ich das Gefühl habe, alle bereiten oder viele bereiten den Boden vor für noch größere rechtsradikale Bewegungen oder für noch größere Machtübernahme ihrerseits. Und es ist wie ein Element oder wie in einer Revolution. Es ist so ein Prozess, wo du merkst, du kannst es nicht mehr kontrollieren und es kommt irgendwie, ja, wie das Wetter. Und das ist für mich eine große Frage, wie der Widerstand gegen so ein Klima aufgebaut werden kann. Man muss bestimmt die alten Formen des Widerstands wieder in Erinnerung aktualisieren, aber auch vielleicht neue ausdenken. Jedenfalls, ich sehe da meinen Beitrag in dem, dass ich immer wieder sage, auch gegen solche Prozesse, die wir als etwas Unausweichliches betrachten, muss man was tun. Und man muss viel mehr Selbstbewusstsein haben, genau heute. Es ist wahrscheinlich, ich sage noch was, wie mit dieser Klimageschichte und mit Klimapolitik. Genau so müssen wir agieren. Es kommen schreckliche Folgen für unser Planet, für die Menschen, für andere Lebensformen. Und vieles können wir nicht mehr zurückholen. Aber wir wissen auch nicht, wie diese Veränderungen, wie sie sich realisieren, das kann man auch nicht programmieren. Aber wir wissen, was zu tun ist, damit es nicht dramatisch wird. Genauso ist es mit den Neonazis, mit allen Rechtsradikalen. Man muss das stoppen. Das ist etwas, was die Menschen vernichten kann.
Das ist auch so ein bisschen die zweite Ebene des Gesprächs, auch von gestern und auch was das St. Jacobi am Anfang über die Veranstaltung gepostet hat, ist, wir laden ein zu einer Poetikvorlesung über das Schreiben als widerständische Praxis. Und das wollte ich mit dir heute auch ein bisschen besprechen. Ich habe die Blogbeiträge Krieg und Sprache gelesen, die du von 2022 bis 2024 unter dem Blog der Klassikstiftung Weimar veröffentlicht wurden und habe mich da gefragt, wie sich das Verhältnis zu deiner Arbeit seitdem verändert hat. Wie hast du dir vorgestellt zu schreiben und wie tust du es heute? Also wenn du über das Schreiben nachdenkst als Praxis.
Ich glaube, auch bei jedem Text gab es unterschiedliche Intentionen. Anfangs wollte ich, glaube ich, mein Denken ein bisschen entspannen. Und in der Situation, wo alle berichten, wo alle über diesen schrecklichen Angriff sprechen, wollte ich in mich reinschauen und fragen, was passiert mit unseren Kulturbildern? Wie wird es auf einer tieferen Ebene wahrgenommen? Da, wo der Denkprozess so ein bisschen außerhalb des Körpers, also zumindest ist das Gefühl so, vor sich geht. Ja, es war wahrscheinlich auch eine Art Erholung oder so eine Denkübung, um ja nicht ganz verzweifelt zu werden. Und gleichzeitig der Versuch, über den Krieg so zu sprechen, dass die Leser und Leserinnen nicht sofort so eine Anweisung bekommen, was zu tun ist oder was zu denken ist überhaupt zu diesen Geschehnissen. Also ich wollte etwas teilen, was ja, in einer friedlichen Situation vielleicht interessant wäre, zu besprechen, zu reflektieren. Also das war die Intention. Aber vor allem nach einem Jahr, dann nach 2 Jahren dieser Invasion, wo ja, die Wunden einfach so vermehrt waren, dachte ich, es ist überhaupt keine Zeit für etwas anderes, aber nur für Alarmierung, so kann das einfach nicht gehen, denn jeder Tag dieses Krieges ist fatal für alle, die irgendwie davon betroffen sind, auch ganz, ganz indirekt. Und jeder Tag bedeutet zusätzliche, weiß ich nicht, Jahre der Folgenaufarbeitung, der Reparation des Ganzen, was zerstört wird. Und man kann nicht wegschauen und man kann nicht hoffen, es wird irgendwie von sich selbst auflösen und da geht das Leben weiter. Und das ist für so viele Menschen, auch für mich und also nicht nur für deutsche Leser und Leserinnen, eine sehr große Herausforderung, das zu akzeptieren, dass so viel verloren ist und vorbei ist. Und ja, es ist wirklich sehr schmerzhaft und schwer. Das kann man gar nicht selbst kontrollieren. Man kann nur langsam zu diesem Verständnis kommen. Natürlich die Ukrainer, die in den Städten leben, die ständig angegriffen sind und die, die Geschichten sind ganz unterschiedlich, super dramatisch. Die deren Familien betroffen sind, wo jemand kämpft an der Front und so weiter und so fort. Die haben dieses Verständnis irgendwie aufgezwungen, sehr schnell bekommen. Und es geht nicht darum, dass alle sich jetzt innerlich vorbereiten zu leiden und etwas zu verlieren. Es geht einfach darum zu verstehen, eine neue Zeit oder eine neue Situation ist da und man muss sich selbst in dieser Situation neu erfinden. Man muss sich ganz genau überlegen, was ist jetzt wichtig zu tun, damit wir in dieser Katastrophe, in einer erweiterten Katastrophe nicht aufwachen sollen. Wahrscheinlich ist es etwas, was mich beschäftigt und womit ich auch die Menschen beschäftigen möchte, die meine Texte lesen. Aber ich habe natürlich keine Antworten. Es ist nur mein eigener Versuch, mich diesen Antworten anzunähern. Und ich hoffe, dass es auch etwas in anderen Menschen bewegt.
Ja. Liest du deine Texte und denkst darüber nach, wie alarmiert oder über diese Alarmierung nach, ab einem bestimmten Punkt wurde das mehr oder liest du mehr aus den Texten heraus, dass du dieses Alarmierungsverständnis mehr hast? Oder?
Ich glaube, jetzt habe ich weniger Alarmismus. Ja. Oder vielleicht ist meine Stimmung einfach so.
Ja.
Vielleicht bin ich schon in einer anderen Phase. Keine Ahnung. Wenn ich meine Texte lese, also es ist auch ein wichtiger Punkt für mich. Ich will nicht etwas schreiben, wo ich dann später denke, ich habe etwas verschwiegen, was wichtig war. Denn es gibt auch immer wieder Konjunkturen, auch im weitesten Sinne des Wortes. Was von dir erwartet wird, zum Beispiel hier in diesem Land, was ich meinem Land schulde. Wie würden die Ukrainer und Ukrainerinnen diese Texte lesen? Und bei uns sind die Erwartungen immer klarer, was wir zu sagen haben. Es ist praktisch schon wie ein Automatismus. Und wenn was anderes kommt, dann ist es ein bisschen suspekt. Es ist einfach so ein sehr wachsamer und komischer Zustand, in dem man sich befindet. Und eigentlich schulde ich aus meiner Sicht auch etwas, ja, dieser Realität. Und ich frage mich, wie nehme ich das wahr? Bin ich wirklich in diesem Gefühl, die Katastrophe kommt oder ist schon da? Wie kann ich dieses Gefühl teilen? Also es ist kompliziert. Selbst für sie selbst zu verstehen, was ist wahr und was ist wichtig zu sagen. Ich glaube, unsere Räume, heute Denkräume, die natürlich auch sehr stark mit den Medien und mit öffentlichen Räumen verbunden sind, sie sind ja ziemlich gefährdet. Es ist schwer, glaube ich, eine andere Meinung auszuhalten und Ambivalenz und Komplexität auszuhalten. Es ist ganz allgemein, aber das beeinflusst auch, glaube ich, die Art und Weise, wie wir schreiben, wenn es um politische Sachen geht. Und im Krieg in der Ukraine muss man auch ganz genau schauen und in diesem Schatten von Propaganda auch manchmal arbeiten. Man stellt sich vielleicht manchmal vor, wie bestimmte Aussagen dann aus dem Kontext gezogen von Propagandisten ausgenutzt werden. Und da gibt es, glaube ich, sehr viele Selbsteinschränkungen bei denjenigen, die über die Ukraine sprechen. Und genau, wie kann man sich von all diesen Sachen befreien, auch innerlich? Das ist für mich auch immer wieder die Frage.
Das haben wir auch so ein bisschen darüber gesprochen, wie sich in der Sprache etwas verändert, wenn man mit Propagandisten konfrontiert wird. Haben sich Sprachbilder, die du genutzt hast oder nutzt, für dich irgendwann ausgeschlossen, weil sie in dem Kontext mit dieser propagandistischen russischen Sprache keinen Sinn mehr ergeben haben oder einfach viel zu nah waren oder ja.
Eigentlich ist das, glaube ich, auch eine gute Übung für schreibende Menschen, so die Texte aufzubauen, dass sie nicht direkt diese Propagandasachen oder propagandistische Konstruktionen konfrontieren, sondern sie ganz nebenbei, ja, nicht hauptberuflich sozusagen, dekonstruieren. Ja. Und man kann ja, ich glaube, man muss dieselben Themen ansprechen, was die Propagandisten tun. Oft im russisch-ukrainischen Kontext sind es toxische Sachen. Es ist, glaube ich, zum Teil auch in Deutschland so, das Wort Antifaschismus zum Beispiel. Also in Amerika ist das total krass. Antifa ist verboten. Was gemeint ist, weiß niemand. Und also es ist ein Wort, das mit ganz bestimmten Kontexten oder Figuren verbunden ist. Im ukrainischen Kontext heute sind es die Putin-Anhänger. Denn die russische Propaganda nennt die Ukrainer Faschisten oder Nazis. Und deshalb sind die Antifaschisten praktisch jetzt die russischen Soldaten anscheinend. Ja? Also das wird auch so vorgestellt, ich weiß gar nicht, wer das glaubt, aber das macht dieses Wort vergiftet. Aber wir brauchen heute dieses Wort oder dieses Wort beschreibt genau das, was benötigt ist in Europa und außerhalb. Deshalb muss man damit irgendwie arbeiten. Und wie? Das ist, glaube ich, eine sehr interessante Frage, aber auf keinen Fall darf man das abgeben und vielleicht kann man indirekt irgendwie rangehen, aber auch keine Angst haben, darüber zu sprechen. Keine Räume verlassen.
Es ging gestern auch, du hast über Zeugenschaft gesprochen und ich habe mich bei der Frage vorher bei deiner Antwort gefragt, ob du irgendwie eine intrinsische Gerechtigkeit verspürst, diese Zeugenschaft richtig zu machen oder nicht richtig zu machen und ob das dein Schreiben beeinflusst?
Nee, das spüre ich nicht, denn ich bin also nicht wirklich Zeugin. Ja? Ich glaube, ich beschreibe einfach die Sachen, die ich beobachte, versuche sie zu analysieren, aber ich habe kein Ziel, dass die Gerechtigkeit kommt. Ich glaube, ich bin da die Helferin bei bestimmten Prozessen, aber nicht die Person, die das, also diese Gerechtigkeitstexte aufbaut. Dafür gibt es andere Menschen und ich habe übrigens einen sehr großen Respekt allen Textformen gegenüber. Und als Herausgeberin versuche ich immer, die Menschen, die nicht Schriftsteller sind oder nicht hauptberuflich schreiben, zum Schreiben zu bewegen. Denn ich glaube, die Texte, die von anderen Menschen, also aus anderen Berufen kommen, erzählen uns super viel. Und ja, ich bin auch für einen erweiterten Literaturbegriff. Das finde ich alles sehr interessant. Aber okay, zurück zu dieser Zeugenschaftsgeschichte. 2014, als der Krieg angefangen hatte, nach der Revolution in der Ukraine, wir hatten als Kommentatoren sehr viele Historiker und Historikerinnen. Und ich habe mich gefragt, warum sind die Historiker, nicht andere Berufe oder so, die Erzähler dieser Geschehnisse? Und ja, also dafür gibt es genug Gründe. Ich glaube, der Grund, warum Russland die Ukraine angegriffen hat, hat auch als Erklärung historische Narrationen oder pseudohistorische Vorstellungen. Aber jetzt, nach diesen Jahren, nach der Großinvasion, merke ich, es wird sehr viel therapeutisch gesprochen über Trauma. Und dabei geht es nicht nur um jetzige Ereignisse, aber auch über sowjetische Erfahrung der Ukrainer und Ukrainerinnen, über die Hungersnot, über ganz verschiedene Perioden. Wir erinnern jetzt wahrscheinlich etwas mehr als früher die erschossenen ukrainischen Intellektuellen, die Schriftsteller. Und Auch wird in öffentlichen Kontexten viel darüber gesprochen, in welchen Zuständen die Menschen aus der Gefangenschaft kommen, wie ihre Rehabilitation aussieht, bei Verletzungen, bei Amputationen und so weiter. Und dieser therapeutische, fürsorgliche Diskurs finde ich sehr wichtig. Und ich glaube, das ist auch Teil dieser Zeugenarbeit und überhaupt dieser Zeugenschaft als Phänomen, dass wir aufarbeiten müssen und an die Psyche denken müssen. Und das ist, glaube ich, auch mein Hauptansatz, denn natürlich muss ich mich selbst irgendwie begleiten. Und da glaube ich wirklich an die Erzählung, an den Versuch, die Erfahrung in einen Text zu übersetzen und dadurch einfach das Denken zu befreien. Und es freut mich, dass durch diese Zeugenschaft, auch durch diese Versuche mit den Texten, mit den produzierten Texten zu arbeiten, es ist unheimlich schwer im juristischen Sinne. Es gibt heute in der Ukraine schon über 100.000, vielleicht schon 200.000 dokumentierte Kriegsverbrechen und alle sind überfordert. Es ist wirklich unheimlich schwer, das Ganze zu bearbeiten. Es gibt nicht so viele Staatsanwälte, nicht so viele Ermittler. Auch in Nachbarländern gibt's diese Kapazitäten einfach nicht. Aber das Verständnis, dass dieser Prozess jetzt läuft, dass es versucht wird, dass gegen die konkreten Verbrecher ermittelt wird, mitten im Krieg, es geht weiter, aber das findet statt. Das finde ich, glaube ich, ein sehr guter Prozess. Ganz wichtig für die Gesellschaft und dass sie psychisch das Ganze überleben kann.
Wie machst du Schreibpraxis zu etwas Fürsorglichem? Also wie schreibt man über Krieg und lässt trotzdem Hoffnung da?
Das ist ganz einfach, denn es gibt die Menschen, die einfach unglaublich sind. Und für mich ist es wichtig, das waren die ersten Gedanken nach der großen Invasion. Für mich ist es wichtig, dass wir mit, das klingt vielleicht ein bisschen christlich, dass wir mit Liebe agieren. Und dass genau da, wo Gewalt, Hass, dieser Vernichtungslust dominieren wollen, muss man sich mit Liebe wehren. Nicht den Mördern gegenüber, sondern den Nächsten. Man darf nicht diese destruktive Kraft in sich reinlassen oder sie gegenüber den anderen Menschen irgendwie ausdrücken, ja, denn es gibt natürlich sehr viel Verzweiflung, Ungerechtigkeit, traumatische Zustände, die sich irgendwie äußern und das kann man oft nicht kontrollieren. Aber da und deshalb glaube ich, ist dieser liebevolle Umgang mit allen, die bedroht werden, die nicht geschützt werden, das ist super wichtig für jede Person selbst. Und diese Ansätze bewundern mich natürlich bei anderen Menschen. Manche sind auch im Krieg, werden sehr entfremdet und aggressiv denjenigen gegenüber, die weniger verloren haben oder die mehr oder weniger sicher sind. Aber es gibt diejenigen, die sehr viel verloren haben und sehr respektvoll mit anderen umgehen, unabhängig davon, ob man privilegiert ist oder eben auch unsicher und prekär in einer bestimmten Situation. Also es gibt ganz unterschiedliche Strategien und ich sehe wirklich die Hoffnung bei einzelnen Menschen, die das schaffen. Ich frage mich, wie geht das? Würde ich selbst in dieser oder anderen Situation so agieren? Und das ist eben etwas, was mir Hoffnung gibt.
Ich finde die Perspektive, dass die Erde ein zu rettender Ort ist, irgendwie, es klingt so, also um den sich gekümmert werden muss und um deren Narrativ sich gekümmert werden muss, klingt so total plausibel, ist aber politisch ja irgendwie keine These, die so krass stark vertreten ist. Und ich wollte dich eigentlich fragen, ob deshalb Fiktion für dich nicht so eine große Rolle spielt im Schreiben, weil sich erstmal um irgendwie die Narration von Menschen auf der Erde gekümmert werden muss oder so, im Hier und Jetzt etwas aufzunehmen. Und dann hast du gestern aber darüber gesprochen, dich als fiktives oder fiktionales Ich zu begreifen. Und jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Beziehungsweise ich fand es auch spannend, woher diese Selbstbezeichnung irgendwie kommt.
Ich glaube, die kommt aus, aus dem Versuch, sich auch aus einer gewissen Distanz zu betrachten. Und das ist, es gibt sowas wie Autofiction, ja, jetzt in Literatur. Ich weiß eigentlich nicht, ob ich dazu gehöre. Aber genau, also fiktionalisieren, es ist wahrscheinlich nicht schlecht. Es ist einfach eine Frage der Selbstwahrnehmung. Wie nah bin ich zu mir selbst? Wie weit? Und ich glaube, in dem Moment, wo man ein gewisses Verhältnis inszeniert, sagt, ich fiktionalisiere meine Geschichte, ja, hier, ist es vielleicht eine klare und ehrliche Wahrnehmung von sich. Also es heißt nicht, es ist irreal oder hat irgendwie keinen Realitätsbezug. Das ist einfach aus meiner Sicht eine Konstellation. Und wahrscheinlich kann man durch Fiktionalisierung einen Raum teilen mit jemandem. Ja? Man kann einfach kurz, also als wären wir auf einer Insel irgendwo. Und da kommen wir ins Gespräch und dann kommen wir zurück und irgendwie sind wir beide neue Menschen oder sind mit neuen Gedanken wiedergekommen. Also das ist, glaube ich, etwas, was wichtig ist, vor allem heute, wo der Austausch oft als schmerzhaft empfunden wird, ja, dadurch, wie die Informationstechnologien heute organisiert sind. Da brauchen wir gemeinsame Räume.
In dem Buch Geteilter Horizont, was 2025 mit Katharina Rabe publiziert wurde, wird ja schon eine konkrete Vision von einem Frieden gemalt. Und du hast auch darüber geschrieben, wie die Grenzen des Realistischen überschritten werden, um eine Darstellung zu schaffen, die sich Menschen vorstellen können und wie etwas so reell werden kann. Welche Rolle kommt dadurch dem Schreiben eigentlich zu?
Man kann sehr viel, glaube ich, überlegen und planen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, nicht zu vergessen, dass das, was wir vor Augen haben, auch anders sein kann. Man kann eigene Wahrnehmung hinterfragen, eigene Vorurteile, eigene Rahmenbedingungen, weiß ich nicht, eigene Klasse, eigene Herkunft, eigenes Land und seine Konstellationen. Und man kann immer sich vorstellen, es kann auch anders sein, etwas anderes gibt es. Und diese Offenheit, die erfolgt durch Empathie oder durch Neugier. Es gibt auch ganz unterschiedliche Zugänge, offen zu bleiben, bereit sein, etwas zu akzeptieren, etwas aufzunehmen. Und diese Fähigkeit heißt auch, dass man sich immer neue Strategien überlegen kann. Also diese Offenheit nicht nur den anderen oder der anderen Erfahrung gegenüber, aber auch der eigenen Realität gegenüber ist ganz wichtig. Das, was ich schon früher gesagt habe, es ist nicht alles vorprogrammiert. Wir können auch diese Rahmen erweitern, beeinflussen, auch enger machen mit bestimmten Entscheidungen und bestimmten Schritten, die wir machen oder nicht machen. Und das finde ich wichtig. Und was auch ganz wichtig ist, diese universalistische Perspektive zu haben auf die Geschehnisse, das versuche ich immer wieder zu wiederholen. Das ist kein ukrainischer Krieg im Sinne, es ist etwas ganz Spezielles, was nur diese Menschen betrifft. Und das ist wiederum zur Frage Antifaschismus. Ist Antifaschismus regional? Betrifft er nur einen bestimmten Ort? Wie sollen sich die Antifaschisten verhalten, wenn sie eine faschistische Aggression woanders sehen? Also das ist auch, glaube ich, eine sehr wichtige Frage heute. Und die Länder und vor allem Deutschland in meiner Wahrnehmung, bevor ich hier gelebt hatte, war ein Land, das seine eigene verinnerlichte Verantwortung und dieses Selbstbewusstsein eines Täterlandes auch auf die Ukraine heute projizieren kann, in dem Sinne, dass etwas wurde im letzten Jahrhundert begangen und jetzt kämpfen wir gegen das, was von uns vor 100 Jahren oder weniger begangen wurde. Das wäre für mich eine logische Fortsetzung dieser verinnerlichten Verantwortung. Ich weiß nicht, inwieweit das stattfindet. Vielleicht schon. Also ich bin wirklich, also dankbar ist komisch, aber ich schätze das sehr hoch, wie Deutschland heute politisch agiert gegenüber der Ukraine, der Unterstützung, auch auf dem Weg in die Europäische Union. Es ist alles super wichtig. Vielleicht ist die Europäische Union die einzige Rettung für die Ukraine, damit dieser Krieg stoppt. Also es passiert viel, aber ich glaube, dieses Selbstbewusstsein, dass unsere Verantwortung für das, was war, heute einen aktiven Kampf bedeutet, für das Gegenteil, was wir waren. Also das muss noch kommen. Und wenn das in Bezug auf die Ukraine passiert, dann ist das natürlich automatisch auch etwas, was für die Innenpolitik Auswirkungen hat. Und da es nicht passiert, lässt man das auch im eigenen Land zu. Und das meine ich mit dieser universalistischen Wahrnehmung. Die Werte stoppen nicht an den Grenzen. Und das ist auch ein... Ja, diese Schattenseite der Europäischen Union. Wir sind alle demokratisch und menschenliebend hier und an der Grenze haben wir Pushbacks, Lager für Geflüchtete, alles und alles. So wird es nicht funktionieren. Es geht eine Richtung, die Menschenliebe geht nach außen oder der Menschenhass geht nach innen. Und wir beobachten jetzt leider das Zweite, glaube ich.
Ich wollte mit dir auch über Zeit und Zeitlichkeit sprechen, weil ich das besonders in dem Blog auch interessant fand, wo du über genozidale Zeitbetrachtung schreibst und wie auch den Krieg als Zäsur zu betrachten, sich das im Schreiben auf die eigene Zeitwahrnehmung und das eigene Zeitdenken auswirkt.
Ich glaube, in dem Moment, wo die Menschen das Gefühl haben, sie haben keine Zukunft, sie haben kein Morgen. Sie stecken in der permanenten Gegenwart, in der sie überleben sollen. Ja, es geht um den heutigen Tag. Man weiß nicht, wann man heute aufwacht, ob, wie lange man schläft, was ist morgen noch möglich zu erledigen und was nicht geht, weil der Verkehr nicht funktioniert, weil eine, weiß ich nicht, Energiestation zerbombt wurde und weil die Kinder in die Schule nicht gehen und dann hat man, kann man keine Möglichkeit, eigene Arbeit zu machen und so weiter. Also diese, ja, die Menschen leben physisch, sie sind da und so, aber sie haben keine Zeit und das, ja, sie können sich überhaupt nicht bewegen. Irgendwie sind sie gelähmt dadurch. Und das beschreibe ich als genozidale Zeit. Du bist einfach deiner Zeit und die Zeit ist ja unser Leben, also wie wir das gestalten. Also es ist nicht mehr da. Und das macht natürlich einen unglaublichen Druck und es ist wirklich jetzt nicht so Krieg, also nicht so mit dem Ort verbunden, wo man gerade ist. Ich empfinde das zum Beispiel auch. Ich kann mir überhaupt keine Zukunft vorstellen. Und das ist nicht einfach so zu leben, auf der Alltagsebene. Und dieser Druck oder dieses Gefühl, so vielen Menschen wurde diese Zeit genommen und irgendwie in Masse haben wir viel weniger dieser Zeit. Und was machen wir damit? Wie können wir endlich mehr Zeit kriegen? Wo können wir sicherer in die Zukunft blicken und nicht so apokalyptisch unterwegs sein? Also das ist die Frage, die mich wirklich sehr beschäftigt. Und es ist auch eine Illusion, glaube ich, zu denken, manche Menschen haben diese Zeit eben nicht und manche schon. Ich glaube, da gibt es irgendwelche, weiß ich nicht, Gesetze der Physik oder so, dass wir alle weniger von der Zukunft haben im Moment. Wenn so viele Menschen, also wie in der Ukraine, ihre Zeit verlieren. Und was mich auch in Bezug auf die Ukraine immer beschäftigt hatte, wie die Vergangenheit dann kommt. Sie wird zu so einem Spielraum gemacht in dem Moment, wo es schwierig ist, Kontakt zur Zukunft aufzubauen. Und dann kommen Ressentimente, dann kommen auch diese Konstruktionen, das und das wurde in der Vergangenheit von bestimmten Menschen falsch gemacht. Und ja, selbst die russische Sprache, die jemand spricht, also ja, das ist auch der Vorwurf der Vergangenheit gegenüber. Oh, die Russifizierung, dies und das. Und das sind alles auch zum Teil destruktive Gefühle in Bezug auf sich selbst, auf die eigene Gemeinschaft. Und das ist auch so eine Nebenwirkung dieser beraubten Zeit. Und man hat in der Vergangenheit in diesem Kontext überhaupt nichts zu suchen. Die Aufarbeitung geht anders, aber ich glaube, selbst die Aufarbeitung ist mit der Zukunft verbunden. Das ist wahrscheinlich so eine kleine Brücke hin, denn du arbeitest ja, mit einem Ziel auf, damit in der Zukunft etwas anders funktioniert. Und es ist im Moment wahrscheinlich zum Teil so, wo ich diese Traumaarbeit erwähnt hatte, aber eben nicht immer so. Und ein destruktiver Umgang mit Vergangenheit ist auch da. Und das ist wiederum, glaube ich, ein Merkmal des Rechtsrucks. Ja? Man sucht etwas in der Vergangenheit, was nicht da ist. Das macht überhaupt keinen Sinn, egal was man dort sucht. Und ja, das ist einfach ein Symptom, dass etwas schief geht.
Du hast auch gestern darüber gesprochen und gelesen, dass man auch lang bekannte und alte Texte neu, dass die neu betrachtet werden müssen und es neuen Übersetzungen bedarf. Warum sind diese Übersetzungen so wichtig für einen Text? Und du hast auch gestern den Unterschied zwischen technischer und literarischer Übersetzung gemacht. Und ich habe halt gestern auch schon gedacht, natürlich muss man einen Unterschied machen. Natürlich ist eine literarische Übersetzung mit viel mehr Verantwortung zu diesem Text knüpft, den man auch in der Zeit irgendwie ganz anders interpretiert und betrachtet.
Ja, ich glaube, Übersetzung ist der Versuch, diesen Text in der Gegenwart zu verorten. Deshalb werden auch klassische Texte immer neu übersetzt. Das ist ganz wichtig. Es ist Begleitung der Sprache, Begleitung der ganzen Kulturprozesse. Es ist eine Parallelwelt zu diesem statischen, klassischen Text, in Originalsprache zumindest. Also der Unterschied zwischen der technischen und literarischen, je nachdem natürlich, aber die Literaturübersetzer und Übersetzerinnen, sie schaffen einen vieldimensionalen Raum, wo die Sprache präsent ist, wo die Kultur und sie selbst präsent sind als Autoren der Übersetzung. Ja, das ist ein anderer Kontakt zum Text. Es geht nicht nur um Worte. Natürlich ist es manchmal auch okay und es reicht, ja, wenn wir den Sinn verstehen, aber eine literarische Übersetzung macht es vielschichtig. Aber sie sind, das wissen alle.
Welche Texte wären denn das? Also welche Texte würden jetzt gerade einer aktuelleren Übersetzung gut tun und wären interessant in der Gegenwart?
Ach, ich glaube, es gibt ganz viele Texte. Ich dachte, ich hatte so eine Phase, ein Jahr nach der Großinvasion, die habe ich für mich genannt Füllung von kulturellen Lücken, wo ich so klassische Sachen aus unserem großen Kulturgut der Welt angeschaut hatte, für die ich keine Zeit hatte davor irgendwie. Es war alles Mögliche, zum Beispiel Schindler Liste von Steven Spielberg. Und eines fand ich ganz lustig, das war, worüber ich gestern kurz erzählt hatte, das Poem von Puschkin Poltava. Denn Poltava ist meine Heimatstadt und ich habe es nie gelesen. Und ich habe das gelesen und natürlich war das für mich, oh mein Gott, was für ein politikbedienender, imperialer Blick auf die historischen Geschehnisse von damals. Also Puschkin beschreibt diesen Hetman Mazepa, der den Peter verraten hatte und auf schwedischer Seite gekämpft hatte gegen Russland in diesem nordischen Krieg. Und die Schlacht bei Poltawa, wo die Schweden verloren hatten, also die ist so ein Markenzeichen meiner Stadt. Es gibt ein Museum bei uns, es kommen auch schwedische Gäste immer wieder. Es gibt auch Bücher über diese Schlacht und über Poltawa von schwedischen Autoren geschrieben. Also es ist ja so ein wichtiges Erinnerungsmerkmal wahrscheinlich für die Region. Aber Mazepa selbst, dieser Hetman der Ukraine, der damaligen Ukraine, der war ein sehr wichtiger Mensch für die ukrainische Kultur. Der war sozusagen Patron unserer Barockkunst, etwas, was sehr speziell ist und wirklich ganz wichtig als ukrainischer Beitrag in die allgemeine Kunstgeschichte. Der hat eine der wichtigsten Universitäten gegründet damals. Also es war schon eine sehr interessante Figur, auch eine romantische Figur für Byron zum Beispiel. Also nicht so primitiv, wie Puschkin das darstellt. Und da sieht man einfach, es ist die politische Konjunktur, die dahinter steckt. Und so würde ich das natürlich als Kind in der Schule zum Beispiel nicht lesen. Und ich glaube, diese Möglichkeit, die Literatur, die als etwas Selbstverständliches, Großes und nicht in Frage gestelltes betrachtet wird, also natürlich muss man das neu lesen. Man muss sich auch emanzipieren als Leser und Leserinnen. Und es geht nicht um die Abwertung, es geht einfach um die Analyse von Prozessen und von Kontexten, in denen diese Literatur entsteht. Und in diesem Sinne ist es vielleicht auch eine gewisse Übersetzungsarbeit für sich selbst zumindest. Ja, man liest die Texte neu in der neuen historischen Realität und man entdeckt etwas. Man sieht sich selbst, ja, wie zum Beispiel durch diese Mazepa-Figur, wahrscheinlich anders in dieser ganzen Konstellation. Was ich vielleicht damit sagen kann, wenn wir auch die klassischen Sachen, die wir schon kennen, neu lesen, dann können wir auch vieles für uns entdecken. Was ein bisschen bitter ist, vieles wurde schon beschrieben. Es passiert an der Logik der Prozesse nichts Neues. Die Frage ist nur, wie wir neu all diese Sachen adressieren.
Ich möchte noch mal über deine Arbeit mit Medusa sprechen.
Ja, mein Verlag ist super klein, war ziemlich beliebt in der Ukraine. Wir haben schöne Übersetzungen gemacht von philosophischen, sozialwissenschaftlichen, historischen Texten. Und jetzt sind wir temporär auf Pause, aber wir bereiten jetzt ein Buch vor über Gewalt.
Und wie ist diese Arbeit als Verlegerin?
Oh, ich liebe sie sehr und ich vermisse sie sehr, denn als eine Verlegerin zu sein, ist in meinem Kontext, es gibt unterschiedliche Biografien, es ist nicht einfach, es ist eine prekäre Arbeit, aber es ist das Gefühl, ja, du bist wie ein Haus, oder ja, du machst Bücher, Bücher sind immer Einladungen für den Austausch, das sind materielle Objekte, ästhetische Objekte. Du kommst mit Leserinnen ins Gespräch, mit denjenigen, die Bücher machen. Ich bin, für mich ist das alles ein sakraler Prozess ein bisschen. Und die Menschen, die Bücher machen, die drucken, sie können keine schlechten Menschen sein aus meiner Sicht. Also ich liebe das total. Und dann die Buchmessen und das Ganze zu organisieren, die Texte zu lesen und dann mit Gestaltern zu diskutieren und dann mit der Druckerei zu schauen, was möglich ist, was nicht. Es sind alles schöpferische, wunderbare Prozesse. Und das gibt auch sehr viel Selbstbestimmungsgefühl. Ich vermisse das auch in Deutschland sehr, die Selbstständigkeit. So eine verinnerlichte Selbstständigkeit, die nichts mit dieser neoliberalen Idee zu tun hat. Alle sind so individualistisch und nur für eigene Sachen, sondern man vertritt das, was man macht. Und hier, glaube ich, ist der Staat und der Kulturbereich so aufgebaut, dass man sich auf den Staat verlassen soll, auf diese Förderungen, auf die politischen Erwartungen. Und es gibt dann ein komisches Gefühl, man kann nicht ganz selbstbestimmt agieren, wenn man weiter diese Arbeit machen möchte. Also das, ja, das vermisse ich hier. Aber vielleicht lässt sich das irgendwie auch in dieser neuen Situation übersetzen.
Ist das vielleicht auch was, wo man als Autorin manchmal auch einfach nicht so nah einem tatsächlichen Kulturschaffen irgendwie steht und das Gefühl hat, für wen schreibe ich hier überhaupt? Oder so ist viel irgendwie im Alleine passiert und beim Verlegen man viel mehr auch in diesen Veranstaltungen und in diesen reellen Arbeitsprozessen irgendwie so viel mehr mitbekommt, wo ist die Wirkung oder wo kommt es hin und wo hat es angefangen oder so.
Ich hatte in meiner Berufserfahrung viel mehr diese fürsorglich-organisatorische Arbeit auf allen möglichen Ebenen als Schreiben selbst. Deshalb kann ich das nicht wirklich so streng trennen, wobei ich schon das Schreiben sehr individuell betrachte. Aber diese Erfahrung, die ich habe, hilft mir total, vielleicht auf die Dinge einfach anders zu schauen. Und andererseits bin ich auch Anhängerin von diesem erweiterten Textbegriff. Was ist eigentlich unser Text, den wir produzieren? Das sind vielleicht nicht nur eigene Texte, wenn zum Beispiel in unseren Sammelbänden, die wir mit Katharina Rabe gemacht haben. Wir haben diese Texte mitgestaltet. Wir sind mit unseren Ideen zu den Autoren und Autorinnen gekommen. Und das war ein gemeinsamer Prozess dieser Schaffung eines großen Textes von diesem Buch, der aus kleinen Texten von bestimmten Autoren besteht. Und ich glaube, jede Arbeit, die sinnvoll ist, ist schöpferische Arbeit, auch wenn sie an sich nicht kreativ ist. Es ist Teil des schöpferischen Prozesses und sie kann auch als Teil dieses Textes betrachtet werden. Deshalb bin ich nicht sehr enttäuscht, wenn ich nicht schreibe, sondern was andere mache. Das Wichtige ist, dass das sinnvoll ist.
Vielen Dank. Ich wäre schon so, es ist so ein schönes Schlusswort, deswegen, ich habe noch ganz viele Fragen, aber es ist, glaube ich, okay so. Hast du noch eine Frage?
Eine Frage, die ich mir selbst immer wieder stelle und die ich, also ja, die ich irgendwie, sie nervt mich fast ein bisschen, weil sie so immer da ist und ich habe das Gefühl, sie steht auch so ein bisschen im Weg, aber mir selbst fällt es sehr schwer, Literatur oder auch künstlerisches Schaffen generell auf derselben Ebene ernst zu nehmen als politische Kraft wie andere Formen politischer Arbeit. Und ich bewundere immer Leute, die das können und frage mich, wie geht das? Also wie geht das auch auszuhalten, was zu machen, wovon man den Wirkungsprozess, wie das weiterwirkt, nicht wirklich nachvollziehen kann? Ich denke, wenn ich zum Beispiel sage, ich mache jetzt konkrete Friedensarbeit, Vermittlungsarbeit, ich arbeite irgendwie mit von Gewalt betroffenen Leuten oder ich versuche irgendwie, keine Ahnung, vielleicht, was könnte man machen, in dem Fall russische Deserteure zu unterstützen oder sowas, dann hat man so eine sehr, sehr konkrete Wirkungsreihe, wie so Dominosteine, die man beobachten kann. Und wenn man sagt, man schreibt was und gibt es in die Welt, dann produziert man etwas und gibt das Wirken aber eigentlich ab. Wie kannst du das aushalten? Wie machst du das?
Also mein Ratschlag wäre, das gebe ich mir selbst auch, alles zu machen. Ich glaube, die politische Arbeit heute ist die wichtigste. Ich bin davon überzeugt. Wenn wir alle nicht politisch was machen, dann gibt es nichts mehr. Auch keine keine Möglichkeit, Literatur zu machen. Und ich glaube, einerseits Man muss nicht in die Literaturarbeit oder in eine andere Literaturarbeit sehr viele Hoffnungen und Illusionen stecken. Das verändert die Welt. Das verändert die Welt bestimmt, aber auf eine ganz, ganz andere subtile Weise. Und das ist super wichtig für die Menschheit, dass diese Praktiken existieren, gefördert werden und ja, dass die Kreativität bei jedem Menschen, wie im sozialistischen Traum, bei jedem Menschen gefördert wird. Aber das ersetzt nicht den politischen Aktivismus. Das ersetzt nicht die Vermittlung, die friedliche Vermittlung. Das sind alles Jobs, die unheimlich wichtig sind. Und ich habe für mich das auch immer so betrachtet. Als ich jünger war, fertig nach der Uni, habe ich mit meinen Kolleginnen eine Literaturzeitschrift gegründet. Und das war Kulturarbeit, ja, Selbstverwirklichung, alles Mögliche. Aber ich musste Geld verdienen. Und ich habe als Dolmetscherin auch gearbeitet. Und ich hatte immer Parallelwege. Und vielleicht ist das manchmal schwer, aber das ist eine mögliche Strategie. Man kann sich engagieren aktivistisch und das ist ein Weg. Und man kann schreiben und man muss nicht über Aktivismus schreiben. Man kann das schreiben, was man für wichtig hält. Und das ist ein anderer Weg. Beide sind gut, vor allem sie müssen auch dieser Person ja, gut tun. Sie muss daran glauben, was sie macht. Aber man muss nicht verwechseln und denken, ich schreibe und das ist viel wichtiger als. Also man muss sich nicht rechtfertigen, man muss das machen, was man will. Und gleichzeitig verstehen manchmal die physische, ja sag ich mal, nicht angenehme Arbeit. Da, wo man Angst hat, da, wo man riskiert, wo man nicht so richtig weiß, ob man was erzielt oder nicht, die ist manchmal auch wichtig. Und in diesem Sinne beobachte ich viele Kunstschaffende, die an die Front gegangen sind. Ich glaube, sie hatten das Gefühl, jetzt ist diese Arbeit oder dieser Beitrag existenziell wichtiger als das, was ich schreibe. Aber ich glaube nicht, dass sie sich als Schriftsteller selbst entwertet haben. Sie haben das für sich so ausgesucht. Und leider gibt es Situationen, wo dieser Ausstieg wahrscheinlich notwendig ist, um etwas zu bewegen. Aber ob dieser Ausstieg für jede einzelne Person eine richtige Entscheidung ist, kann ich nicht einschätzen. Bei manchen denke ich, oh, das wäre so gut, wenn du weiter das machst, was du gemacht hast. Und das hätte einen viel größeren Einfluss auf die Geschehnisse als dieser unmittelbare Kampf. Aber es ist leider auch notwendig.
Dankeschön für das Gespräch.
Danke euch.